Dann geht's los. Herzlich willkommen. So, jetzt nochmal ganz offiziell. Herzlich willkommen allerseits. Wir sind hier zusammen mit ungefähr 30, 35 Leuten hier in der Netzremise und treffen uns heute zum dritten Long Gravity Salon mit dem wunderbaren Nils Behrens.
Danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Wir haben jetzt die nächsten 60 Sekunden, guck mal hier, Jogi ist in der Haus, 60 Minuten vor uns und werden rund um das Thema Langlebigkeit, was heißt das denn eigentlich konkret? Nochmal kurz vorab für alle, was ist denn eigentlich Long Gravity? Ja, Longevity kennen ja viele von euch, aber das Thema Long Gravity steht für ein Leben mit Tiefe, Klarheit und ein bisschen Summen von den kleinen Hundis hier. Echte Ausrichtung und vor allem halt mehr Schwerkraft für unseren Körper, für unseren Geist und vor allem auch unsere Haltung. Ja, und dazu gibt es 5 Säulen und die werden wir auch mehr oder weniger gemeinsam heute beleuchten. Einerseits ist es das Thema Purpose, also warum sind wir eigentlich hier auf dieser Welt gelandet, und was fangen wir damit an? Das Thema vitaler, gesunder Körper. Ein wichtiges Tool oder das wichtigste Tool, wenn das nicht gesund ist, haben wir eh ein Problem und nur noch einen Wunsch. Deep Nutrition, ja, also alles rund um das Thema gesunde Ernährung, wie sollten wir uns ernähren? Inner Clarity, die Ruhe zu finden, um einfach uns selber auch immer wieder in die Zentrierung zu bringen, sind wir auf dem richtigen Weg oder nicht? Und Connection, das heißt, mit welchen Menschen sind wir zusammen, Familie, Freunde etc. Nur dann können wir in einer guten Gemeinschaft gemeinsam wachsen. Genau.
Dann haben wir es doch.
Fast. So, jetzt möchte ich dich natürlich mal kurz vorstellen, lieber Nils. Also, wir kennen uns ja schon einige Zeit. Damals hast du noch bei einem großen Schiffhersteller, beziehungsweise nicht Hersteller, sondern Kreuzfahrtschiffanbieter gearbeitet. Und das war damals vor 20 Jahren, 25 Jahren irgendwie in Hamburg.
Ich glaube, lange. Ich glaube tatsächlich, damals war ich noch in der Agentur, weil das war 2003.
Oder das, ja.
2003 haben wir uns kennengelernt.
Ja. Guck an.
Auf einer Eröffnungsparty von einem französischen Luxuslabel.
Ja, stimmt. Ich hab das Bändchen immer noch. Genau, und dann ging es plötzlich ab in die Gesundheitsbranche, ja, zum Lanzerhof. Da warst du dann sehr lange CMO und hast sehr erfolgreich einen der spannendsten Podcasts, Gesundheitspodcasts in Deutschland und wahrscheinlich auch in Europa aufgebaut. Forever Young hieß das Ganze, da durfte ich auch einmal Gast sein und über das Thema Mundgesundheit und Netsch sprechen mit dir. Und vor einiger Zeit bist du dann gewechselt zu Sunday Natural und bist dort Chief Brand Officer und auch da machst du Ähnliches, bringst letztendlich die Leute
selbst kopiert.
Genau, copy paste und machst da den Podcast Healthwise, der mittlerweile auch der erfolgreichste Gesundheitspodcast in Deutschland geworden ist.
Das ist der größte General Health Podcast, muss man dazu sagen. Es gibt größere Gesundheitspodcasts in Deutschland, die sind aber alle spezialisiert, die meisten auf Psychologie. Zeigt auch, was in diesem Land so los ist, warum das so ist. Aber es ist der größte General Health Podcast.
Sehr spannend. Und da hast du jetzt mittlerweile über 300 Menschen interviewt.
Nicht bei Healthwise,
aber insgesamt.
Aber insgesamt habe ich, ja.
Genau. Und hast damit einfach ein wahnsinniges Wissen angesammelt über die unterschiedlichsten Bereiche. Und da wollen wir heute ein bisschen anzapfen.
Ja? Dann mal los.
Genau. Wie gesagt, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Ach, mir geht's sehr gut. Ich hatte es eben gerade Odile schon erzählt. Ich hatte gestern, durfte ich 2 Podcasts aufnehmen und danach war ich gestern Abend irgendwie schon so ein bisschen müde und dachte ich so, Gott, wenn ich so müde bin heute Abend, dann wird's nicht so unterhaltsam. Hoffentlich wird's diesmal jetzt unterhaltsamer. Aber mir wurde heute, hatte ich auch 2 Podcasts aufgenommen und die eine hat abgesagt. Insofern habe ich noch ein paar Worte übrig, die ich heute mal einsetzen kann.
So ein Glück für uns, ja. Sonntag warst du auf dem Triathlon. Wie ist das so? Wie fühlt sich das an danach?
Gut. Es ist immer schön. Ich sage ja immer so ein bisschen raus aus der Komfortzone. Während des Laufs denkst du dir zwischendurch so, warum machst du das hier eigentlich so? Also das weiß ich nicht, ob das jemand kennt, aber wenn du so während man so Wettläufe macht, dann ist es eigentlich fast egal. Ich habe neulich so einen Firmenwettlauf hier in Berlin mitgemacht. Das waren nur 5 Kilometer, das waren dann irgendwie jetzt so 10 Kilometer Halbmarathon, Marathon, you name it. Ich habe alles schon gemacht und jedes Mal denke ich unterwegs, warum? Mhm. Und hinterher fühle ich mich immer so gut, dass ich sage, das muss ich viel öfter machen.
Das Thema warum nehmen wir jetzt gleich mal auf. Was denkst du, beziehungsweise was ist die eine Sache, warum wir heute hier sitzen, was bei unseren Zuschauern online und vor allem auch hier vor Ort hängen bleiben sollte?
Naja, das ganze Thema, also der Salon heißt ja Longevity, das Thema ist aber Longevity und ich glaube, für mich ist einer der entscheidenden Punkte, da habe ich eben gerade mit Leo auch schon drüber gesprochen, dass es ganz entscheidend ist, dass es nicht darum geht, wirklich länger zu leben, sondern im Englischen klingt ja sowieso immer alles cooler, aber es ist eigentlich so dieses Grundthema, it's not about adding years to your life, it's about adding life to your years. Und ich glaube, das ist so der entscheidende Punkt, den jeder für sich mitnehmen sollte, dass es einfach darum geht, einfach mehr Leben in das reinzupacken, in die Zeit, die uns zur Verfügung steht.
Ja, die 25, 30 Sommer, die wir noch vor uns haben, hoffentlich.
Kommt ja drauf an, wie alt du werden
und, willst. Genau, meine, und wie alt man jetzt gerade auch ist. Ja? Für einige sind es noch ein paar mehr. Aber
wenn das, was in der Longevity-Szene immer so kolportiert wird, die wollen ja alle immer in das 20 werden, weil das zumindest das verlässliche Alter ist, was dieser Körper grundsätzlich der menschliche Körper schaffen kann. Und wenn man diese 120 nimmt, dann haben wir noch nicht mal Halbzeit, Norbert. Also da ist noch ein bisschen was.
Ja, genau, da geht noch was. Richtig. Deswegen ja auch Longevity. Kommen wir zum ersten Thema. Das Thema Purpose. Warum? Was hat sich jetzt in diesen letzten 10 Jahren oder mehr als 10 Jahren, wo du dich quasi in dieser Branche, Gesundheitsbranche quasi reingesetzt hast, sehr viel gelernt hast, was hat sich so für dich persönlich verändert?
Ich glaube, für mich persönlich hat sich durch das Wissen natürlich der Blick auf viele Dinge verändert. Manchmal, ich weiß nicht, wer noch so den Film Die Matrix kennt, da gibt es immer diese Situation, wo der, ich glaube, hieß Sci-Fi, auf jeden Fall der nachher dann die auch verrät, isst dann dieses Steak und er sagte eben halt so, Mensch, er wünscht sich manchmal, er hat die blaue Pille nicht genommen. So, so ähnlich geht es mir mit manchen Dingen tatsächlich auch so. Also ganz stark habe ich das Thema Leichtigkeit mit dem Thema Alkohol wirklich in den letzten Jahren so ein bisschen verloren. Also ich hatte früher mal gewusst, Alkohol ist nicht gesund. So. Aber wenn du dann wirklich dann mal dieses ganz konkrete Krebsrisiko dir jemand aufzeigt und erklärt, dann wird aus diesem großen, nebulösen Begriff nicht gesund, wird eben halt dann einfach was ganz Konkretes. Oder keine Ahnung, wenn man sagt immer so, kauf lieber das Biogemüse statt das Gespritzte. Jetzt hatte ich gerade ein längeres Interview mit Dr. Zach Busch, der einfach wirklich mal ganz klar sagt, was eigentlich wirklich diese ganzen Pflanzenschutzmittel eigentlich mit unserem Darm machen. Das ganze Leaky Gut-Syndrom ist ja eine Volksseuche geworden. Mhm. Und dass das eben halt unter anderem eben halt durch diese ganze Glyphosat einfach so kommt. Das sind so Dinge, ich finde, in dem Augenblick, wenn sie dir dann jemand erklärt, dann machen sie auf einmal total Sinn. Mhm. Aber auf der anderen Seite verlierst du natürlich komplett die Leichtigkeit, einfach mal gewisse Dinge zu essen.
Richtig, richtig. Ja, du sprichst letztendlich natürlich das Thema an Education, Menschen aufzuklären, überhaupt über erstmal zu lernen, Dinge zu hinterfragen. Ja, bei uns ist ja in der Zahnpasta ist das ja, oder der Zahnpastaindustrie ist ja ähnlich, Inhaltsstoffe zu hinterfragen. Hast du das Gefühl, dass in der jetzigen Zeit eine größere Dynamik in Sachen Hinterfragen und Wissenshunger bei den Menschen stattfindet?
Ja, total, total. Also das liegt ja aber einfach daran, dass insgesamt ja, ich meine, die ganzen Content-Creator, die müssen ja auch alle irgendwie Content kreieren und wenn man sich dann so anschaut, was dann auch teilweise dafür gefährliches Halbwissen auch kolportiert wird, wird man dann natürlich dadurch auch nochmal zusätzlich aufmerksam. Und ich finde, ich weiß gar nicht, wie es euch so geht, vielleicht ist es auch in meiner Gesundheits-Instagram-Bubble jetzt so, aber ich habe das Gefühl, dass die meisten Menschen, die jetzt in der Gesundheitsbranche aufklärend unterwegs sind, eigentlich hauptsächlich jetzt ihren Content damit füllen, dass sie erstmal andere bashen. So, das heißt also, da wird dann irgendwie ein Video von irgendjemandem genommen, der behauptet, hier, Sonnencreme macht Krebs. Und dann so, das stimmt nicht. Mhm. So, und dann fängt er an, eben dieses Video auseinanderzunehmen. Und ich finde, das ist eine Tendenz, die da jetzt gerade unterwegs ist. Auf der einen Seite denke ich so, finde ich es ganz gut, dass so Unwahrheiten jetzt irgendwie bei Social Media dann aufgeklärt werden. Aber dass das immer alles gleich mit so einem Bashing verbunden wird, nimmt eigentlich so dem, was diese Branche eigentlich machen sollte. Das heißt, das Leben zu zelebrieren und das Leben zu feiern. Ja. Und dann eigentlich es damit mit sowas Negativem eben hat, sprich jemand anderen da irgendwie vorzuführen. Eigentlich finde ich eigentlich eine sehr traurige Tendenz,
allerdings, muss man sagen. Allerdings. Die Frage ist, was kann man dagegen machen?
Ja. Das scheint ja gut zu funktionieren, sonst würden es jetzt nicht alle machen.
Genau. Also
es sind jetzt relativ viele, die da auf diesem Zug aufgesprungen sind.
Wenn wir vom Thema Purpose, warum sprechen, dann gehören natürlich auch Dinge dazu, die man loslässt. Mhm. Was war denn für dich in der letzten Zeit halt eine alte Geschichte, die du losgelassen hast? Und mit der du dich sozusagen jetzt auch durch das Loslassen viel besser fühlst?
Ich würde sagen, dass ich mir an manchen Stellen nicht mehr so einen Druck mache. So. Das heißt also, ich bin wirklich, meine Eltern waren beide Unternehmer, waren beide unterschiedlich selbstständig und Arbeit war dann fertig, wenn sie fertig war sozusagen. Oder man hat aufgehört zu arbeiten, wenn Arbeit beendet wurde sozusagen. So. Und ich sehe einfach jetzt, dass ich meine Priorisierung dann teilweise geändert habe. Das heißt also, dass man nicht mehr zwingend erst aufhört zu arbeiten, wenn wirklich alles erledigt ist, sondern dass ich dann einfach sage, nein, ich bin jetzt aber mit Freunden verarbeitet, nein, ich mache jetzt, will jetzt aber noch Sport machen, nein, ich brauche jetzt auch diese Ruhephase so. Und also von daher, ich glaube, dass die Priorisierung auf mich sich auf jeden Fall durch dieses ganze Wissen, was man mittlerweile hat, auch verändert hat.
Spannend. Wenn wir jetzt zu der Frage kommen, was ist dein Warum? Konntest du das irgendwie für dich finden? Hast du da eine Klarheit in dieser Frage?
Nein.
Okay.
Nein, also ich finde, das ist auch tatsächlich eine, ich habe diese Geschichte, ich glaube, Linda, ich habe sie in deinem Podcast auch schon mal erzählt. Ich war mal auf so einem Health-Kongress in Singapur, 2019 war das. Und da ging es sehr viel um das Thema Purpose. Und dann habe ich so beim Mittagessen gesagt, so, das ist schon krass, wie viel jetzt hier über Purpose geredet wird. Ich wüsste mal nicht. Und da gucken mich alle an, irgendwie sowas, weil komplett nur veganes Essen und sowas. Und es war so, als ob ich jetzt sagen würde, ich habe beschlossen, noch mehr Fleisch in Zukunft zu essen. Und so. Also ungefähr in Setzerketten die Leute nicht gucken können. Okay. So. Und warum sage ich das? Weil ich finde, wenn man dieses Thema Purpose formuliert, dann kommt man meistens, die meisten Leute, die ihn dann formuliert haben, tätowieren ihn sich dann ja meistens, wenn sie ihn gefunden haben, dann auch irgendwie gleich mit dem Unterarm. Und ich könnte das nicht. Will ich kein Tattoo haben.
Tätowieren?
Nein, ich kann nicht tätowieren, ich will auch kein Tattoo, aber ich will auch vor allem mich nicht auf diesen einen Satz, diese eine Mission, dieses eine Thema runter reduzieren lassen. Weil, wenn man sich mal anschaut, ich bin gelernter Bankkaufmann, ich habe dann mal irgendwann Ingenieurswissenschaften studiert, ich habe in der Werbung gearbeitet, im Tourismus, bin jetzt über den Tourismus zum Gesundheitstourismus und jetzt bin ich in der Gesundheit. So, also ich finde, wenn man jetzt so sein Purpose, sein Leben, das klingt immer so, als ob man diesen einen großen Beitrag finden muss, damit das Leben am Ende, wenn man dann gestorben ist, irgendwie auch einen Sinn hatte. So, meine Güte, wenn man das alles zusammenfasst, was ich in meinem Leben schon gemacht habe. Ja, aber wenn man das alles zusammenfasst, meine Güte, soll ich jetzt da auch die Konten, die ich eröffnet habe als Bankkaufmann, kommen die dann mit auf die Liste oder was ist das? Oder wird mein Tattoo dann immer größer? Ich weiß es nicht. Und ich finde, diese eine Mission, finde ich, zu finden, halte ich auch für falsch. Ich halte das wirklich, wenn man jetzt sich diesen Druck auch wieder macht, diese eine Mission zu finden, halte ich das für falsch. Was ich jetzt hatte, wir hatten jetzt in Berlin neulich diesen Live-Summit, da bin ich überraschenderweise als Moderator dann eingesprungen und dadurch war ich sehr präsent, sage ich mal sowas, die ganze Zeit auf der Hauptbühne. Und da kamen wirklich wahnsinnig viele Leute bei mir an und haben sich dann wirklich bedankt für den Podcast und tatsächlich ist zweimal dieser Satz gefallen, du hast mein Leben verändert. So. Und das ist natürlich schön und deswegen habe ich aber auch noch nicht drüber nachgedacht, mir jetzt ein Health-Weiß-Logo irgendwie zu tätowieren. So, also nein.
Okay. Was ist aber das, was dich quasi morgens aufstehen lässt, wo du sagst, danke lieber Gott oder danke was auch immer, dass ich hier bin?
Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich die meiste Zeit mich mit Dingen beschäftige, die mir Spaß machen. So, aber ich finde, das ist das ist ja nichts, wo ich sagen kann, toll, dass mir das jetzt so, dass das zufällig so passiert ist, sondern da ist man ja auch so selbst seines Glückes Schmied ein bisschen, dass man sich eben halt mit den Themen, also zumindest wenn man es irgendwie schafft sozusagen, sich auf die Sachen zu stürzen, die einen auch interessieren. Und dann, glaube ich, wird man auch gut da drin im Idealfall. Also ich bin schon immer jemand, der sehr auch darüber habe ich schon mehrfach diskutiert, ich bin einfach ein sehr neugieriger Mensch im Sinne von wissbegierig. Ja. So. Und deswegen ist natürlich diese Tatsache, sich zweimal die Woche mit einem Experten für das Thema Gesundheit, was mich gerade sehr fasziniert, zu treffen und sich zu unterhalten, einfach ein großes Geschenk. So, und das macht mir Spaß. Es macht mir aber auch viele Sachen, die ich bei Sunday lerne, die losgelöst vom Podcast sind, sehr viel Spaß. Weil es gibt ständig neue Nahrungsergänzungsmittel, die einfach total faszinierend sind. Es kommt jetzt etwas raus, hoffentlich noch dieses Jahr, das ist dann Urolithin A. Das ist ein Stoff, der in der Granatapfel drin ist und der von der Studienlage im Augenblick scheinbar zwei der großen Measurements sozusagen für sportliche Longevity, VO2 Max und Strength scheinbar verbessert, ohne dass du die Intensität deines Trainings verbesserst. So, das heißt also, okay. Seems too good to be true, but we will see. So, aber das ist dann zum Beispiel sowas, so da freue ich mich total drauf, wenn solche neuen Ingredients dann irgendwie auch so kommen, weil ich gar nicht erwarten kann, sie auch auszuprobieren.
Gibt das, dann kommen wir quasi zur nächsten Säule in der Clarity. Gibt dir das sozusagen Fokus und diese Ruhe, die du ja letztendlich auch brauchst, um quasi so eine Art Self-Care-Routine für dich hinzukriegen? Ist das, was du tagtäglich lernst? Oder was bringt dich quasi in die Ruhe, wo du sagst, hey, damit bin ich wieder zentriert, damit kann ich letztendlich mich wieder entsprechend so ausrichten, dass ich gut aufgestellt bin, ja, so dass ich einerseits glücklich bin, dass du selbst glücklich bist und letztendlich andere glücklich machen kannst mit dem Content, mit der Arbeit, die du tagtäglich machst.
Was gibt dir die Ruhe? Ich weiß gar nicht, ob es die Ruhe wirklich so ist. Letztendlich, was gibt mir Energie, würde ich jetzt eher sagen, so erstmal so formulieren. Und es ist wirklich so, ich hatte mal ein Bewerbungsgespräch beim Autoversand für eine Praktikumsstelle als Student. Und da hatte ich dann eine Dame, die hat gemeint, würden Sie sagen, dass Sie im Beruflichen eher extrovertiert sind? Da meinte ich, ja. Dann sind Sie privat mehr introvertiert? Da meinte ich, nein. Und dann meinte sie so, ja, das gibt's aber nicht. Also entweder ist man das eine oder das andere, wie ein Yin und Yang. Da meinte ich, bei mir ist das nicht so. So, und das ist also wirklich, ich glaube wahrscheinlich, wenn man unter Die Hard extrovertiert nachschaut bei Wikipedia, dann muss irgendwo ein Foto von mir sein. Also mir macht solche Begegnungen, wie wir sie hier heute haben, machen mir unheimlich viel Spaß. Und es ist, mich fragen regelmäßig immer Leute so, machst du eigentlich auch mal zu Hause, liegst auf dem Sofa und machst nichts? Und sage ich, jein, definiere nichts. Ja, also den ganzen Tag nichts. Mache ich, nein. So, also dass ich den ganzen Tag nichts mache, gibt es nicht. So, also von daher, mir gibt diese, mir begeben Begegnungen, Kommunikation, Kreation im Sinne von auch Sachen produzieren und allem drunter, es gibt mir eine unheimliche Energie.
Meditierst du?
Ja, jeden Morgen.
Jeden Morgen? Mhm. Wie lange? Ja. Gibt es eine spezielle Technik?
Ich habe tatsächlich mich mal irgendwann nachts bei Instagram habe ich mir ein Kickstarter-Produkt gekauft, was angeblich dafür sorgen soll, so ein Helm, der dafür sorgen soll, dass meine Haare nicht ausfallen. Und der war sehr teuer, muss man sagen. Der war sehr teuer. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Auf jeden Fall muss ich den jetzt, weil er auch so teuer war, eben halt auch nutzen. Da muss man eine halbe Stunde tragen.
Und
dabei meditiere ich. Okay, also mich hat eigentlich nur der innere Schwabe in mir zum Meditieren gebracht, weil ich einfach jeden Morgen diesen Helm eine halbe Stunde
tragen muss. I love it, okay. Wie? Schick mir bitte den Link. wie ehrlich bist du zu dir selbst, wenn es um deine Gesundheit geht?
Ich hatte es ja eben gerade mit dem Thema Alkohol schon angesprochen, weil mich haben jahrelang die Leute mal gefragt, trinkst du eigentlich noch Alkohol? Und da habe ich dann jahrelang auch immer gewusst, das ist so der größte Longevity-Faktor oder mein größter Endgegner sozusagen, wo ich immer noch dagegen spiele. So. Und da ist es auch heute immer noch so, dass ich nicht auf Null bin. Ich würde sagen, ich habe mindestens schon in diesem Jahr drei Monate gehabt, wo ich dann gar nicht, also am Stück sozusagen drei Monate gehabt, wo ich dann gar nichts getrunken habe. Aber es gibt immer wieder Anlässe, wo ich dann sage, okay, das ist jetzt hier ein besonderer Anlass, das ist eine Feierlichkeit. Und es sind manchmal auch die Personen, mit denen man unterwegs ist, wo ich dann sage, so okay, dann trinke ich jetzt auch was. So. Und das heißt also zu dem Thema Ehrlichkeit, ich weiß halt, dass es schlecht für mich ist, aber auch das ist ja ein wichtiger Faktor beim Thema Longevity oder wahrscheinlich der größte Faktor sind eben halt gute soziale Kontakte. So, und es ist einfach ein gewisser Teil meines Freundeskreises, den man dann eben halt auch, wo ich dann weiß, dass ich mich mit denen treffe, dass die dann irgendwie, dass der Abend dann schlecht werden würde, sozusagen, wenn ich den nichts trinke. Nicht, weil die so doof sind und ich sie nüchtern nicht ertrage, sondern weil die wahrscheinlich die ganze Zeit dann irgendwie mit mir darüber diskutieren würden. So, und von daher bin ich mir da, wenn du sagst, wie ehrlich bin ich da mit mir. Ich weiß, dass es schlecht ist, aber ich wege ab.
Ja, aber die Frage ist ja letztendlich auch die Menge. Ne? Die Menge macht ja dann im Grunde genommen das Gift. Wie viel Alkohol, das kommt eh die Frage, aber machen wir sie jetzt, wo wir gerade dabei sind. Wie viel Alkohol ist okay, wie viel ist nicht okay?
Zero ist okay.
Zero ist okay.
Zero ist okay. Mhm. Also es gibt jede Studie, die ihr irgendwo mal gelesen habt, jede, literally jede Studie, die was Positives Alkohol sagt, da sind die negativen Side-Effects immer größer als das, was ihr Positives davon habt. Das ist einfach so. So, und ich erkläre das auch regelmäßig immer an dem Beispiel von Resveratrol. Resveratrol ist das, weswegen man immer sagt, Rotwein so gesund ist. So, um den vollen Effekt des Resveratrol zu haben, müsstest du 12 Liter am Tag trinken. So, und ich finde, das macht es so deutlich. Dann sieht man immer so, jeder weiß, dass 12 Liter Wein am Tag auf Dauer keine gute Idee sind.
Nee, definitiv.
So. Und genauso kannst du dann sagen, ja, die meisten Männer haben keinen Mangel an Folsäure, weil da eben halt so viel Bier drin ist. Also das sind alles so Dinge, so ja, sollte man deswegen mehr Bier trinken irgendwie?
I doubt it. Bleiben wir mal kurz bei diesem gesellschaftlichen Thema. Hast du das Gefühl, dass es in der letzten Zeit, beziehungsweise ich habe das Gefühl, dass dieser gesellschaftliche Druck, wenn man zusammen ist und was feiert, gehört Alkohol dazu, aber dass sich das langsam ein bisschen entspannt, dass man im Grunde genommen auch mit gutem alkoholfreien Bier anstoßen kann. Es gibt super alkoholfreie Weine mittlerweile, selbst Champagner und Co.
Dreht sich komplett, finde ich auch. Also sehr positiv. Also es war ja immer so dieser Satz, und ich finde ihn wirklich gut, dass die einzige Droge, für die man sich rechtfertigen muss, sie nicht zu nehmen, der stimmt immer weniger, zum Glück. Und ich finde, ich hatte ein Podcast-Gespräch mit Bas Kass, den vielleicht die einen oder anderen noch vom den Ernährungskompass kennen. So. Und das fand ich dann ein ganz schönes Bild. Wir hatten dann darüber gesprochen, über das Thema Geburtstag. Dass man an einem Geburtstag auf das Wohl und auf ein langes Leben mit Alkohol anstößt. Ja, so. Und ich finde, wenn man es mal so von außen betrachtet oder es einem fünfjährigen Kind versucht zu erklären, so, was machen die da? Die feiern Geburtstag. Aha, und was ist in den Gläsern? Das ist Alkohol. Was ist Alkohol? Alkohol ist Gift. Aha, und die trinken jetzt Gift auf das Wohl des langen Lebens des Geburtstagskindes.
Ja, genau. Wo ist der Fehler, genau.
Wo ist der Fehler?
Ja. Spannend. So, kommen wir, das ist doch eine perfekte Brücke zum Thema Deep Nutrition, also Ernährung. Bevor wir jetzt aber auf dieses ganze Thema Ernährung, Supplements, was sollte man essen, was sollte man nicht essen und so weiter, wenn du Stand heute mal erklären würdest oder beziehungsweise aus den Dingen, die du gelernt hast, was sollte man, bevor man in dieses ganze Supplement-Game halt reingeht, was sollte man vorher machen?
Da zitiere ich immer meine Freundin Andrea Gartenbach, die sagt immer messen, machen, messen. Also erstmal die Blutwerte eben halt nehmen, und die Blutwerte sind nicht das große Blutbild. Das ist ja einmal der große Irrglaube, weil die meisten Menschen denken ja, große Blutbild heißt groß und allumfänglich. So. Der Unterschied zwischen kleinem Blutbild und großem Blutbild ist einfach, dass die Blutkörperchen größer aufgerastet werden. So, und dadurch man ein paar mehr Erkenntnisse hat. Du kannst aber eigentlich dein Mikronährstoffmangel aufgrund des großen Blutbildes, das Einzige, was du da rausziehen kannst, ist, wenn du wirklich schon so einen massiven Mangel hast, dass schon, ich sage jetzt mal fast, pathologische Krankheitssymptome da auftauchen. So. Das heißt, du brauchst also wirklich eine gezielte Mikronährstoffanalyse. Das ist deshalb auch nochmal so wichtig zu wissen, weil wenn man die allumfassend macht, kann die ganz schön teuer sein. Mhm. So, nur mal ein Beispiel, ein großes Blutbild, ich weiß nicht, Esther weiß es wahrscheinlich besser, kostet 17 Euro, würde ich mal sagen. Wie viel? 4,65 ist noch weniger. So, einmal nur den Omega-3-Wert zu bestimmen, kostet 49 Euro. So, dann hast du nur einen Wert. So, und idealerweise hast du noch ein paar mehr. So, das heißt also für alle, die jetzt hier zuhören, zuschauen und sagen, ich will jetzt keine 1.000 Euro für so eine Mikronährstoffanalyse ausgeben, die sollten dann einfach mal so schauen, was sind denn die häufigsten Sachen. Gibt es ja ganz klare Top-10-Listen, sage ich mal so, oder Top-20-Listen, was die häufigsten Mängel in Deutschland sind. Ja. So, das kann dann die meisten Sachen wie Vitamin D oder Eisen bei den Frauen insbesondere, Selen, Jod, das sind so alles Dinge, die weiß man mittlerweile so, dass die sehr, sehr häufig eben halt sowieso dabei sind. Deswegen sollte man mal testen, um zu gucken, wie...
bei den Tests, die du gesagt hast, wenn du sagst, oder welche Biomarker oder welche Marker sollte man auf jeden Fall, was sind die drei wichtigsten Marker, die du empfehlen würdest zu testen?
Nee, ist jetzt die Frage, wenn wir jetzt über Supplements reden, dann würde ich die andere sagen, als wenn du mich generell fragst.
Wenn wir über Supplements sprechen zum Beispiel.
Ja, da würde ich auf jeden Fall gucken, was sind die häufigsten Mängel, die da sind und was hat auch den größten Impact. So, da ist Vitamin D mit Sicherheit mit auf Platz 1, würde ich jetzt mal behaupten. Bei den Darm, wie gesagt, ist Eisen, glaube ich, mit Sicherheit ganz weit oben. Mhm. Ich finde, das Thema Magnesium ist eben halt, weil es an den meisten Prozessen im Körper, also die einen sagen 300, die anderen sagen 650 Prozesse im Körper, eben halt als Kofaktor dann eben halt mit vorhanden ist. Okay. Das wären so meine spontanen Top 3. Das sind aber auch die Top, also nicht Eisen, aber Vitamin D, Omega 3 und Magnesium sind auf jeden Fall auch die Top 3 Sachen, die ich jedem empfehlen würde, auch ohne Test zu nehmen.
Spannend. Nächste Frage kommt zum Thema DNA-Test. Wir hatten ja vorher schon mal drüber gesprochen. DNA-Test ja oder nein? Dann wie oft? Eigentlich sagt man doch, so einen DNA-Test macht man nur einmal.
Ich habe schon ganz viele gemacht.
Ja, genau. Warum? Und erzähl doch mal. Das ist ja auch so ein bisschen so eine ethische Frage. Ich hatte relativ häufig diese Diskussion jetzt schon. Ich will das überhaupt nicht wissen.
Genau. Also, was ist deine Meinung? Ich finde, man muss das Thema DNA-Test, ich würde es einfach mal ein ganz klein bisschen weiter aufgliedern.
Bitte.
So. Ich glaube, da gucke ich jetzt auch nochmal wieder in Essers Richtung. Ich glaube, ein Pharmakogenetiktest ist das, was meiner Meinung nach jeder machen sollte und jeder idealerweise ASAP machen sollte. Warum? Es geht einfach darum, dass man eine genetische Prädisposition für die Verstoffwechselung von Medikamenten hat, die im Idealfall funktioniert das Medikament so, wie es soll. Oder aber es funktioniert, sage ich mal so, ist im weitesten Sinne neutral. Das heißt, es hat keine Wirkung. Das heißt, also das ist dann schlecht. Oder aber es funktioniert sogar negativ, sage ich mal so. Das liegt einfach daran, wie deine Verstoffwechselung des Medikaments ist. Das heißt, dass die Dosierung, die dann du hättest, sozusagen, du hast vorhin gesagt, die Summe macht das Gift, dadurch, dass dann quasi das Medikament zu langsam abgebaut wird, dosierst du massiv über. Und damit eben halt entsteht dann eben halt wiederum der negative Effekt. So, okay. Das heißt also, eine Pharmakogenetik zu machen, je nachdem, welchen Anbieter du findest, aber die kostet zwischen 300 bis 700 Euro, sage ich mal so, dann weißt du, welche Medikamente du nehmen musst. Dann kannst du sagen, ich nehme keine Medikamente, brauche ich nicht. So, ja, aber was machst du, wenn du jetzt sozusagen von heute auf morgen sozusagen einen Unfall hast und dann eben halt unter Medikamente gesetzt wird? Also bei mir ist zum Beispiel Diclofenac einfach auf der Liste, Spannend. Die ich nicht nehmen sollte. So, und das ist wiederum etwas, was eben halt sehr gerne dann eben halt gerade, wenn ich dann eben halt eine OP oder einen Unfall oder sonst was hatte, eingesetzt wird. So kann ich dann eben halt sagen, lass das mal.
Spannend.
So, das ist also das Thema Pharmakogenetik. Da ist ja das, wofür die meisten Leute Angst haben, dass da jetzt irgendwie eine self-fulfilling prophecy irgendwie entsteht oder sonst was, weil ich eine Prädisposition für eine bestimmte Krebsart habe. Das passiert ja nicht. So. Das, was du ansprichst oder was dann eben halt in deinem Umfeld dann eben halt ist, du sprichst natürlich über Risiken. So. Und Risiken beim DNA-Test heißt einfach im Grunde genommen, eigentlich muss man sich ein bisschen vorstellen wie Lichtschalter. Das heißt aber nicht, dass, also da sind dann einfach Lichtschalter, die können angeschaltet werden, so. Kannst aber, wenn du weißt, welche Lichtschalter da ein bisschen sensitiver sind, kannst du eben halt auch darauf achten, dass du da deinen Lebensstil oder deine Ernährung oder andere Dinge darauf anpasst, sodass dieser Lichtschalter gar nicht angeht. So, und von daher finde ich, ist Wissen auch da immer wieder ein Vorteil. Ich habe jetzt den wirklich riesen Vorteil, dass die Ärztin zu mir gesagt hat, sie hat selten einen Test gesehen, wo sie so wenig Risiken drin sind. Also tatsächlich, ich habe danke, geht an meine Eltern raus, falls sie zuschauen. Nein, aber es ist tatsächlich, ich habe drei Risiken. Ich habe ein Lungenkrebsrisiko, zum Glück nie geraucht. Ich habe auch viel Zeit in Kneipen verbracht, aber trotzdem, also aber Lungenkrebsrisiko. Ich habe ein Prostatarisiko, was zugegebenermaßen die meisten Menschen, Männer ja sowieso früher oder später haben, aber das lasse ich regelmäßig untersuchen. Und das dritte ist tatsächlich, ich habe eine Prädisposition, Alkohol überproportional gut zu verstoffwechseln. So, das heißt also...
Also, das ist die Legitimation dann
sozusagen. Naja, das ist tatsächlich ein Suchtrisiko sozusagen. Also ich kann eben halt tatsächlich die Fahrtüchtigkeit heute Abend verlieren und kann am nächsten Morgen wieder joggen gehen. So, das ist eben halt das, was, also ich bin nahezu hangoverfrei. Krass. So, und von daher ist das etwas, was eben halt auch ein genetisches Risiko sozusagen dann in dem Sinne mit sich bringt. Aber das sind meine drei Risiken, aber das war es dann auch so. Deswegen kann ich damit gut umgehen. Mhm. Wenn da jetzt irgendwie deutlich mehr bei rausgekommen wäre, weiß ich nicht, was es mit mir machen würde, ob ich tatsächlich so viel über Self-Fulfilling Prophecies nachdenken würde, ehrlich gesagt. Ich bin aber tatsächlich, und da kann ich eben halt mich nicht völlig von frei machen, also ich bin früher ein sehr toleranter Nichtraucher gewesen, ich habe mein Leben lang nie geraucht, und von daher hat es mich aber auch nie richtig gestört. Und heute würde ich sagen, wenn ich dann in irgendeinem verrauchten Raum bin, würde ich sagen, vielleicht nicht so gut.
Okay, spannend. Wenn wir jetzt mal weg von dem, also es muss natürlich jeder selber für sich entscheiden, ob man so einen Test macht oder nicht. Ich werde es auf jeden Fall machen und bin schon sehr gespannt. Nils, was ist zum Thema Supplements zwischen 40 und 60? Vielleicht
diese Frage werde ich, bekomme ich permanent gestellt. Ich habe jetzt mittlerweile eine Empfehlung bei mir im Handy schon immer fest abgespeichert für die, die keinen Test machen wollen, die ich immer allen empfehle. So, und die ist tatsächlich auch relativ gleich, weil man auch bei einer gewissen Dosierung es sagen kann, dass die für nahezu jeden, der mich fragt, auch richtig ist. So. Damit fangen wir eben halt an, das Vitamin D3 kombiniert mit K2. Warum D3, K2? Weil D3 im Grunde genommen eigentlich, also K2 beendet den Job, den K3 angefangen hat. D3 sozusagen schlüsselt das Calcium auf und K2 sorgt dafür, dass es auch in den Knochen landet. So, jetzt ist es, die meisten Leute, die ich kenne, sagen immer so, mache ich schon. So, dann mache ich schon heißt meistens immer, dass sie 20.000er Einheit einmal die Woche zu sich nehmen. Das ist ein etwas, was über viele Jahre die Ärzte auch immer empfohlen haben, was man heutzutage eben halt weiß, eigentlich falsch ist. So, weil letztendlich hat es eben halt eine, also ist D3 in dem Sinne keine Wirklichkeit eigentlich eher ein Hormon und Hormone sollten immer ausbalanciert sein und deswegen sollte man sie eben halt regelmäßig in der gleichen Dosis zu sich nehmen. So, gleiche Dosis, und da gibt es eben halt eine Minimalempfehlung, die Ärzte ja selten von sich geben, aber die eine Fachärztin speziell eben halt für diesen Bereich dann eben schon von sich gegeben hat, ist, dass man sagen kann, von Oktober bis Ostern kann man 5000 Einheiten am Tag eben halt problemlos zu sich nehmen und von Ostern bis Oktober 2500. Sagen die Leute, wieso soll ich denn im Sommer auch noch Vitamin D nehmen? Liegt einfach daran, dass wir ja selten tatsächlich viel nackt in der, direkt in der Sonne sind und wenn, dann auch idealerweise ja immer mit Sonnencreme. Also selbst an so einem Tag wie heute habe ich eben halt auch jetzt im Augenblick gerade eine Sonnencreme drauf, weil es eben halt auch den massiven Einfluss auf die Hautalterung hat. Das heißt, mit der Sonnencreme reduziert man die Wahrscheinlichkeit, dass der Körper eigenes Vitamin D produzieren kann. Und das ist immer mein Lieblingssatz, auch in dem Zusammenhang, die Leute immer so, ich nehme gar nichts, ich ernähre mich gesund. Also gebt das mal ein, wie viel ihr von irgendwas essen müsstet, um Vitamin D über die Nahrung aufzunehmen. Also das ist so, Vitamin D ist auf jeden Fall Platz 1, immer in Kombination mit K3. So, dann kommen wir zu Omega-3. Omega-3 ist eben halt wirklich so, dass du einfach sagen kannst, dass unsere ganzen Zellen haben ja eine Zellmembran und diese Zellmembran besteht aus Fett. So, und jetzt erkläre ich es tatsächlich auch immer sehr Longevity-unlike, wenn man jetzt einen Gin Tonic bestellt, sage ich mal sowas so. Und dieser Gin Tonic, würde ich sagen, hat wahrscheinlich dann seine normalerweise 5 cl Gin drin und der Rest ist Tonic. So. Jetzt muss man sich vorstellen, dass wir über die Ernährung zum Großteil eben halt Omega-6 zu uns nehmen. Und diese Zellmembran sollte idealerweise vielleicht vergleichbar wie beim Gin Tonic ungefähr 20-25% Omega-3 und den Rest ist Omega-6 dann irgendwie haben. So. Dadurch, dass wir durch die normale Ernährung eben halt sehr viel Omega-6 zu uns nehmen, wäre das ungefähr beim gleichen Beispiel, dass wir im Grunde genommen eigentlich nur so einen ganz kleinen Schuss Gin drin hätten und der Rest ist Tonic. So, da würdest du dich wahrscheinlich, wenn du auf Wirkung trinkst, würdest du dich beschweren und sagen, eigentlich habe ich ja nur Tonic Water. Ja. So, und so ähnlich geht es mit unseren Zellen auch. Ich finde es auch nicht so cool, wenn dieses Mischverhältnis nicht steht. Deswegen ist Omega-3 tatsächlich sehr, sehr wichtig und auch da gibt es jetzt wirklich die Do-Health-Study, die hat jetzt gerade nochmal wieder gesagt, dass die Kombination aus Omega-3 und D3K2 kombiniert mit Bewegung eben halt sehr, sehr vorteilhaft ist für längere, gesunde Lebensjahre.
Und das nimmt man dann einmal pro Tag, oder?
Das nimmst du einmal pro Tag, ja. Kannst du auch, was ich immer so lustig finde, die Empfehlung ist tatsächlich, also bei Vitamin D sollte man ja immer mit etwas fetthaltigen, weil Vitamin D und K2 sind beides fettlösliche Vitamine, deswegen sollte man es idealerweise mit der ersten fettigen Mahlzeit zu sich nehmen. Und interessanterweise sollte man Omega-3 das auch mit einer fetthaltigen Mahlzeit zu sich nehmen. Also, okay.
Ja. Es gibt so viele unterschiedliche Kleinigkeiten, die man beachten muss. Wo kann ich das nachlesen? Ja, ich meine, schön, dass wir jetzt drüber sprechen, ne? Aber diese ganzen Tipps, die mal nachvollziehbar quasi nachlesen zu können,
Also ich habe eine Solo-Podcast-Folge dazu mal extra aufgenommen, um das genau zu erklären. Nee, aber ich finde es auch schwierig, weil wir als Sunday dürfen offiziell keine Empfehlung dazu geben. Und auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat uns jetzt neulich gerade mal ein Produkt mit mangelhaft, nicht die Deutsche Gesellschaft, Ökotest. Ökotest hat uns jetzt ein Produkt mit mangelhaft gekennzeichnet, weil die Deutsche Gesellschaft für Ernährung eben halt 800 Einheiten am Tag empfiehlt. So, und wir haben gar kein Produkt mit 800 Einheiten, weil das so, ich nenne es immer so gern Fairy Dusting, so, also ein bisschen Feenstaub bringt einfach nicht so viel.
Ja, ja.
So, und deswegen ist die niedrigste Einheit, die wir haben, sind 1000. So, und deswegen ist das Produkt mangelhaft, weil man kann es ja nicht auf 800 dosieren und damit nicht der Deutschen Gesellschaft für Ernährung folgen. So, aber, ja.
Ach, Wahnsinn.
Also, okay, Entschuldigung, ich will dir aber die Liste nur ganz kurz, also die Hauptliste ist, sage ich mal, sowas dann eben halt D3, K2, Omega-3, dann hast du Zink. Dann hast du das Thema Magnesium, ist auf jeden Fall auch wichtig. Magnesium ist auch ganz, ganz wichtig, dass man da idealerweise ein paar verschiedene Magnesiumsorten nehmen sollte. Das, was man üblicherweise im Drogeriemarkt bekommt, ist meistens Magnesiumoxid, was eben halt das günstigste ist. Wenn man aber einen höheren Magnesiumbedarf hat, aufgrund von Stress, körperlicher Aktivität oder anderen Themen, dann kann das eben halt schnell auch abführend wirken. Deswegen sind Komplexe eben halt gut, weil sie eben halt auch unterschiedliche Funktionen im Körper eben halt dann auch befriedigen. Dann würde ich immer das Thema Q10 noch mit reinbringen. Q10, um da so ein bisschen bildlich zu sprechen, das Thema die Kraftwerke in unseren Zellen, die Mitochondrien, muss man sich wirklich wie so Maschinen vorstellen, und damit die gut geölt sind, ist Q10 eben halt sozusagen der Schmierstoff. So, das heißt also, Q10 ist, kommt auch auf jeden Fall noch mit auf die Liste. Ich würde jetzt an dieser Stelle, das ist wirklich nur ganz wenig, aber wir brauchen Selen, weil wir eben halt selenarme Böden haben. Und deswegen, es gibt zum Beispiel auch ein Zink-Selen-Produkt bei uns, da hat man das ja gleich mit einem Atemzug dann eben halt abgehandelt. Und ich bin eben halt auch nochmal ein Fan von den B-Vitaminen. So, das ist so das, was ich jetzt, sage ich mal, so in die Basics reinnehmen würde, wo ich sagen würde, das kann man eben halt in einer gewissen Dosierung sagen, das ist erstmal für alle richtig. So, und jetzt komme ich zu meinen letzten zwei Superhacks, oder die bei mir, aber auch da wieder nur persönlich, eben halt den größten Einfluss gemacht haben. Das eine ist eben das Thema Astaxanthin. Das ist das wird aus einer lustigerweise grünen Alge, die aber sehr rot ist, wird das gewonnen. Und das ist das, wo der Flamingo oder die Flusskrebs oder die Lachse ihre Farbe her haben. Und es hat eben halt eine hohe antioxidative Wirkung und ist tatsächlich für mich, seitdem ich es nehme, der zweitgrößte Gamechanger gewesen, dass ich mich einfach dadurch viel, viel besser fühle. Ich werde im Winter nicht mehr, sehe ich nicht mehr so blass aus, im Sommer verbrenne ich nicht mehr so schnell. Und es tut mir einfach gut. So.
Dosierung?
Dosierung, ich nehme eine Kapsel 8 Milligramm am Tag. Mein Vater wird von schwindelig, der kann nur 4 nehmen zum Beispiel. Also, aber ja, das ist sozusagen das, was ich eben halt nochmal empfehle. Und der größte Gamechanger für mich ist das Thema Kreatin. Und Kreatin nehme ich tatsächlich nicht für die Muskulatur, wie es die meisten eigentlich so von der Bodybuilding-Szene her kennen, sondern für die kognitive Leistungsfähigkeit. Das heißt also, dass lustigerweise, als ich mich gestern auch so brain dead gefühlt habe, gestern kein Kreatin genommen, das merke ich halt einfach wirklich so. Du merkst, dass du dieses Nachmittagstief, dass du nicht mehr denken kannst, dass das wegfällt durch Kreatin, weil es eben halt den Energietransport im Körper optimiert. Und da 30% der Energie in das Gehirn geht, wird das Gehirn eben halt sehr gut mit Energie versorgt.
Es gibt ja in der Regel in Pulverform, ne?
Gibt es beides, Pulver und Kapseln. Ich empfehle immer nur Pulver, weil du tatsächlich durch die unterschiedliche Dosierung von Kreatin auch viel auslösen kannst. Das heißt, wenn du wirklich mal eine sehr kurze, sehr schlechte Nacht hattest, warum auch immer, schlecht geschlafen oder zu wenig Zeit gehabt oder you name it, keine Ahnung, irgendeine Ruhestörung oder sowas, kannst du ungefähr mit so 10 bis 15 Gramm Kreatin kannst du auch die Defizite des Schlafes ausgleichen, also sozusagen die Symptome des Schlafdefizites ausgleichen. Und wenn du das in Kapsel vornehmen würdest, also ich nehme immer normalerweise 3 Gramm, 3 Gramm wären bei Sunday auch schon 4 Kapseln, das wäre mir schon irgendwie so ein bisschen zu viel, wenn ich dir dann, kannst du überlegen, was 12 Gramm dann bedeutet, wie viele Kapseln das sind, also da habe ich keine Lust zu, deswegen, ich mag das immer gerne zu dosieren. Und das Schöne ist bei Kreatin, es ist absolut hitzebeständig, du kannst es in Kaffee, Tee, kannst es in jedes Getränk reintun, kannst du auch ins Müsli mit reinmischen, deswegen, also man findet viele Möglichkeiten, das Kreatin irgendwie zu verarbeiten.
Dann weiß ich ja gleich, was ich morgen früh nehmen muss, weil ich nämlich früh raus muss. Wunderbar. die Zeit rennt, deswegen überspringe ich hier mal so ein paar Themen und gehe jetzt direkt zum Thema Vital Body und Mind. So, da würde ich gerne mit dir so einen kleinen Body... Ach so, das sind die Themen, ne? Das sind die Themen Processed Food und so weiter. Vielleicht können wir es nachher nochmal kurz anhängen, aber... Ich würde gerne mit dir einen Body-Mind-Scan machen und einmal quasi durch den Körper durchgehen, wo du sagst, okay, was ist am wichtigsten bei den jeweiligen Themen, was sollte man beachten und was sind die Don'ts, die Do's und Don'ts für zum Beispiel Gehirn und mentale Gesundheit?
Das Thema Gehirn ist insofern wirklich sehr, sehr spannend, weil wir ja damals so von Margaret Thatcher, die etwas Älteren unter uns werden sich noch erinnern, die hat das ja mal so vorgelebt mit so nur 4 Stunden Schlaf reichen am Tag, so, weil sonst würde sie es alles nicht hinbekommen. Und das, was wir mittlerweile wissen, gar nicht so lange ehrlich gesagt, das ist so eine Studie von 2012 erst, das sogenannte lymphatische System. Das heißt, wir haben das lymphatische System, was in unseren Lymphen ist und was die Giftstoffe abtransportiert. Und da es dieses System eben halt im Kopf nicht gibt, es da aber auch Giftstoffe entstehen, braucht man eben halt dieses sogenannte lymphatische System. Und das lymphatische System funktioniert so, dass wir in der Tiefschlafphase unser Gehirn schrumpft, dadurch Platz schafft und dadurch im Grunde genommen eigentlich die Giftstoffe abgeleitet werden können. Das heißt, wenn man weniger schläft, hat man weniger Tiefschlafphase. Wenn du weniger Tiefschlafphase hast, dann...
Weniger Abtransport.
Weniger Abtransport. Und das heißt, dass man schon glaubt, dass die Demenzerkrankung von Frau Thatcher vielleicht sie sich in dieser Zeit der 4 Stunden Schlafphase sozusagen dann mit verursacht hat. So. Das heißt also, man glaubt schon, dass dieser Schlafmangel eben halt wirklich eine direkte Korrelation mit dem Thema der neurodegenerativen Erkrankung hat.
Bleiben wir kurz beim Thema Schlafen. Was ist die beste Zeit zum Schlafen gehen? Wie lange sollte man schlafen? Was ist da die Technik?
Also, die ist natürlich Chronobiologie sozusagen, ist bei jedem Menschen eben halt anders und auch anders eingestellt. Ich glaube, der wichtigste Hack im Zusammenhang mit dem Thema Schlaf ist, dass man sich irgendwann mal auf eine Zeit einschießt. Das heißt also, idealerweise immer zur gleichen Zeit schlafen gehen und zur gleichen Zeit aufzustehen. Mhm. Und da muss man wirklich sagen, das ist so... Man spricht ja mittlerweile vom Social Jetlag, dass man am Wochenende eben halt diese Zeiten verschiebt. Und ich finde, es wird so jedem deutlich, wenn man mal drüber nachdenkt. Wir haben jetzt die Sommerzeit, Winterzeitumstellung ja immer wieder so. Und wenn man sich überlegt, wie lange braucht man eigentlich, um diese eine Stunde zu verarbeiten? So, und ich kann für mich sagen, ich brauche so 2 bis 3 Tage. So, und wenn ich dann überlege, dass eine Stunde zu ändern, meinen Biorhythmus 1 bis 3 Tage braucht, so. Und wenn wir dann uns überlegen, wir stehen von meistens, die meisten stehen irgendwie dann von Sonntagabend zur gleichen Zeit wie in der Woche ins Bett und ziehen das dann bis Donnerstag durch. Und am Freitag ist dann so, es ist ja Wochenende so. Und das finde ich auch okay, wenn man das vorhat, wenn man dann irgendwie sagt, wir gehen jetzt essen, wir sind eingeladen, Geburtstag, Hochzeit, Party, Club, you name it. So. Mhm. Wenn du dir dann aber überlegst, dass wie viele Leute dann einfach auf der Sofa, auf der Couch zu Hause sitzen und sagen, komm, wir gucken jetzt noch 2 Folgen Netflix mehr, weil es ist ja Wochenende und dadurch ihren Schlafrhythmus immer durcheinander bringen und eigentlich irgendwie so eine Art von Jetlag produzieren, das finde ich einfach, das ist einfach wirklich dumm, muss man wirklich so sagen. So dumm und grob fahrlässig, weil es einfach so schwer ist, dann wieder in den Rhythmus reinzukommen. Das heißt, du hast den Rhythmus so und dann kommt das Wochenende, was du dann durch Netflix durcheinander bringst, um es dann am Sonntag wieder einzusteigen. Dann brauchst du wieder 2, 3 Tage, um diese, wir reden sonst nur über eine Stunde zu bearbeiten. Meistens ist ja aber der Gap eher 3 Stunden. Richtig. Dann am Wochenende. Ja, ja, ja. Das heißt also, dann bist du am Mittwoch wieder gerade on track, um es dann alles, was du bis am Mittwoch wieder aufgebaut hast, am Freitag mit dem Arsch wieder einzureißen. Yes. So, und das ist einfach total, total blöd.
Mhm. Musst du ein bisschen wieder reinrücken, sonst gehst du aus.
Ich habe gerade Arsch gesagt, deswegen bin ich rausgegangen. Deswegen bist du rausgegangen, genau. Also, Kinder
schlafen jetzt. Ja, gehst du aber damit einher, dass die Zeit, die Schlafzeit zwischen 10 und 2 Uhr die wertvollste ist?
Nein. Nein, also das kommt tatsächlich auf deinen persönlichen Biorhythmus an.
Okay.
Also,
wie finde ich das raus?
Da gibt es tatsächlich auch Tests für. Ich hatte da, gibt es auch eine Podcast-Folge zum Thema Chronobiologie. Also, es gibt tatsächlich dieses Thema der Lerchen und Eulen, oder wie, was mag immer so? Ich glaube ja, diese 2 Vögel auf jeden Fall. Also es gibt eben halt welche, die eher nachtaktiver sind und Leute, die morgens eben halt ihre bessere Phase haben. Mhm. Und dafür gibt es entweder eben halt auch tatsächlich Tests oder man weiß es ja auch irgendwann so. Also von daher, ja.
Zuhören, ne? sich selbst zuhören. Orale Gesundheit, Schilddrüsengesundheit.
Ja, Schilddrüsengesundheit ist wirklich etwas, was habe ich auch erst durch ich glaube, es war meine zweite Podcast-Folge oder dritte Folge gelernt, was das für einen Wahnsinn Einfluss auf sehr vieles im Körper hat. Also die Überfunktion, Unterfunktion und wie viele Menschen davon eigentlich auch betroffen sind. Also ich hatte am Anfang gesagt, dass meine ich so, eigentlich finde ich es nicht so gut, dass ich gleich mal zum Nischenthema anschaue. Und ich meine, also, was für ein Nischenthema redest du? Es ist tatsächlich so, dass also quasi mehr als zwei Drittel der Bevölkerung irgendwas mit der Schilddrüse hat. Also die haben entweder Knoten, Überfunktionen, Unterfunktionen, nicht ausreichende Versorgung. Also Schilddrüse ist schon ein Riesenthema und das größte Thema ist natürlich Jod und Selen. Also deswegen auch dieses Selen-Thema, was ich immer wieder angesprochen habe. Und tatsächlich da auch mal zu schauen, sozusagen. Weil auch das ganze Thema, was ich zum Beispiel nie mitgerechnet hätte, das Thema Fruchtbarkeit. Das heißt also, dass viele in Kinderwunschkliniken sind, die dann auch wiederum zum Schilddrüsenexperten geschickt werden, weil es eben halt da auch einen direkten Zusammenhang gibt.
Spannend. Was sollte man weglassen, wenn man eine gefährdete Schilddrüse hat? Nächste Frage.
I don't know. Ich muss nochmal in meinen Podcast reinhören. Das war Folge 3, also von daher ist ein bisschen her.
Herz-Lunge.
Also ich finde, dieses Thema Herz ist ja wirklich etwas, was so in der Longevity-Welt, man dachte ja jahrelang immer so, weil die meisten Leute eben halt an kardiovaskulären Erkrankungen eben halt sterben, dass das eben halt der wichtigste Faktor ist. Und es ist aber so, dass bei dem Thema für seine Herzgesundheit, das Thema Cardio, reicht Alltagsbewegung eben halt in einem gewissen Maße aus. Gewisse Maße heißt also nicht, die Amerikaner, glaube ich, gehen nur noch irgendwie unter 500 Schritte am Tag, irgendwie sowas, also das reicht nicht. Aber in meinem Fall jetzt, ich bin eine Viertelstunde heute zur Arbeit gefahren, Viertelstunde hierher gefahren, fahre dann gleich mit dem Fahrrad wieder eine halbe Stunde nach Hause. Das
heißt, mit dem Fahrrad, ja?
Also ich bin dann heute 60 Minuten Fahrrad gefahren. Damit habe ich mein kardiologisches Ziel sozusagen jetzt schon mal grundsätzlich erreicht. Das, was ich glaube, da bin ich mit dem, ich weiß nicht, wer Peter Altier was sagt, das ist auch so ein amerikanischer Longevity-Arzt, der sagt eben halt, dass man dieses ganze Thema der koronaren Herzerkrankungen und dann alles, was damit zu tun hat, gar nicht früh genug angehen kann, weil letztendlich wir alle auf kurz oder lang irgendwie verkalken und davon gibt es eben halt einige, die schneller und andere nicht so schnell sind. Deswegen, als du mich fragst, was für Blutwerte man nehmen sollte, ich glaube, jeder sollte einmal das Lipoprotein, das LP klein a sozusagen mal messen, weil es eben halt da eben halt einer der wichtigsten Faktoren eben halt dafür ist, wie schnell oder wie gefährdet man eben halt für solche Arten von, ich sage es mal salopp, Verkalkung man eben im Grunde genommen eigentlich so ist. Und da lieber dann auch eher früher mit anfangen, als wenn das Kind schon anfängt, kurz davor ist, im Brunnen zu fallen. So, also das sind so Dinge, Herzgesundheit, die wahnsinnig wichtig sind. Das Thema Lunge, was du angesprochen hast, ich finde insgesamt, dass das Thema Atmung einer der größten unterschätzten Themen überhaupt sind, auch für für alles, für auch das vegetative Nervensystem, für das Thema Stress. Also wenn man sich anschaut, in Wim Hof, den Iceman, was der alles schafft, alleine über Atmung zu regulieren und zu machen, ist wahnsinnig wichtig. Aber auch Andrew Huberman mit seiner physiologischen Seufzeratmung. Also du kannst ja innerhalb von zwei, drei Atemzügen kannst du eben halt dein Stresslevel wahnsinnig nach unten bringen. Und deswegen finde ich, ist das Thema Atmung einfach insgesamt völlig unterschätzt.
Kleiner Tipp, welche Atmung, um wirklich schnell den Vagusnerv oder das Nervensystem halt wieder runterzukriegen, wenn man in Stresssituationen ist, was würdest du
das da? Das ist die physiologische Seufzeratmung.
Wie geht die?
Die haben wir alle als kleines Kind schon praktiziert und sehen sie auch immer noch regelmäßig bei kleinen Kindern, wenn die irgendwie im Süßigkeitenregal nicht das kriegen, was sie wollen und sich tierisch aufregen, dann heulen die auf eine ganz bestimmte Weise, nämlich immer so. Und das zeigt eigentlich diese physiologische Seufzeratmung. Das heißt, man atmet einmal tief ein und dann nochmal ein zweites Mal. Also.
Okay.
So, also zweimal ein. Also du machst einen tiefen Atemzug. Der zweite Atemzug ist dann noch so der Schnaps hinterher. Ist immer so Alkoholanalogien mache. Also ich glaube tatsächlich, das war es in meiner DNA. Und danach,
gut, dass du das weißt. Ja.
Und danach hast du eine lange, tiefe Ausatmung. Das machst du zwei, dreimal. Und das ist messbar, dass du damit eben halt wirklich dein Stresslevel nach unten bringst.
Ich habe bis jetzt immer mit der Boxatmung gearbeitet.
Aber ja, aber die brauchst du ja viel länger. Beim Boxbreathing sozusagen den Effekt zu haben, brauchst du 3 bis 5 Minuten, sage ich mal so, physiologische Seufzeratmung schaffst du unter einer.
Spannend. Super. Darm, das ist eigentlich ein Thema für eine komplett eigene Stunde, aber in Kurzform?
In Kurzform kann man einfach wirklich sagen, dass das Thema Ballaststoffe etwas ist. Also wir essen alle im Durchschnitt zu viel Zucker und wir essen alle im Durchschnitt zu viel. Also es ist wirklich genau das gleiche Verhältnis. Es wird ungefähr doppelt so viel Zucker gegessen, wie man sollte, und es wird ungefähr die Hälfte von Ballaststoffen gegessen, was man sollte. So. Und das Thema ist wirklich, dass wenn man eben halt zu wenig Ballaststoffe hat, dass es dann eben halt auch dieses Thema Leaky Gut wieder befördert. Leaky Gut ist eben halt diese durchlässige Darmwand, weil, ich sage jetzt mal vereinfacht gesprochen, die Darmbakterien nicht zu fressen haben und deswegen fangen sie an der Darmschleimhaut zu knabbern und dadurch wird sie durchlässig. So jetzt mal ganz, ganz grob vereinfacht gesprochen. Und so. Und, da sagt man eben halt, also der durchschnittliche Deutsche nimmt 15 Gramm Fiber zu sich, also eher Ballaststoffe zu sich, und man sollte eher 30. Die neuesten Studien sagen sogar, es wäre besser, wenn man 100 am Tag hätte. Wenn man sich jetzt überlegt, dass 1 Kilo Brokkoli ungefähr 100 Gramm Fiber hat, dann muss man sich fragen, wie oft man 1 Kilo Brokkoli isst. Deswegen ist man dann sehr schnell eben halt tatsächlich, weil die eben halt vom Fiber her höher sind, ist man dann wieder beim Vollkorn, muss man wirklich so sagen. Das wird okay. Wir wissen ja immer, Brot soll man nicht essen und keine Ahnung, wird immer so abgebasht, aber alles, was so, ich persönlich bin eben halt deswegen auch wieder Müsli-Esser geworden.
Also doch, okay, spannend. Sexuelle Gesundheit.
Wollen wir da jetzt drüber reden?
Ja, kurz.
Ja, sehr gut, sehr gut. Es sind ja jetzt überwiegend Frauen und wahrscheinlich auch Frauen als Zuschauer, aber grundsätzlich kann man eben halt, um das Thema sexuelle Gesundheit vielleicht einmal aus der männlichen Perspektive anzusprechen, kann man sagen, dass das Thema erektile Dysfunktion, das heißt also Probleme mit der Standkraft, sage ich jetzt einfach mal so vereinfacht gesprochen, häufig ein Frühwarnsystem ist. Das heißt also ganz häufig weist es auf Bluthochdruck oder andere Themen hin. Das heißt also, dass das irgendwann nicht mehr so gut funktioniert, ist nicht ein reines Alterssyndrom, sondern ist eben halt tatsächlich, geht häufig mit anderen altersdegenerativen Erkrankungen einher. Mhm. Da kann man tatsächlich sowohl, also für die Libido der Frau, ist das Thema Marker eben halt sehr vorteilhaft. Für die, ich sage es mal, Standkraft beim Mann ist Arginin auf jeden Fall auch ein sehr gutes Supplement.
Was auch sehr gut gegen empfindliche Zähne ist, by the way.
Ja, siehst du mal. Siehst du mal.
Ja. Ob das dann ausreicht in der Menge, ist dann die andere Frage. Aber ja.
Kommt darauf an, wie groß das Problem ist.
Ja, auch das, siehst du, das ist immer ein Hin und Her. Sehr spannend, sehr spannend. Deine 3 Morgenrituale, die du jeden Morgen
neben
machst.
Neben dem Helm?
Neben dem Genau.
Meine 3 Morgenrituale, es ändert sich immer mal.
Vielleicht sind es auch nur 2.
Nein, ich weiß es nicht. Also ich habe tatsächlich diese morgendliche Meditation. Ich finde das wahnsinnig gut jetzt mittlerweile so morgens.
Wie lange ist die, by the way? 20 Minuten? Ne? Oder eine halbe Stunde jetzt? Oder?
Nee, es sind eher 20, ja. eher 20 Minuten. Okay. Das Ding braucht eine halbe Stunde, aber ich mache dann auch noch mal was anderes. Ich mache dann meistens, also ich, ja. Egal, also auf jeden Fall, Meditation gehört für mich morgens dazu. Es gehört für mich immer irgendeine Art von Sport und Bewegung dazu. Das heißt, eine Art heißt, also ich mache entweder, gehe ich ins Gym laufen oder ich gehe ins Gym, habe es neu mit Paddle, habe ich so ein 7 a.m. Club, das mache ich jetzt auch immer gerne nochmal vor der Arbeit. Eine Zeit lang habe ich morgens
vor der Arbeit,
ja. Ja. Oder aber wenn ich irgendwie merke, dass alles nicht geht, dann mache ich zumindest so ein bisschen Bodyweight-Training sozusagen. Also ich habe da so auf meiner Yogamatte dann so ein bisschen ein paar Übungen, die ich dann mache. Also irgendwas mache ich immer. Mhm. Das ist auch das, was ich regelmäßig in all meinen Vorträgen immer sage, immer dieses One Push-Up a Day, ist, wenn man jeden Tag eine Liegestütz macht, dann gibt man dem Körper immer wieder ein Signal, hallo Muskulatur, ich brauche dich noch. Weil if you don't use it, you lose it. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das, was ich immer sage, kein Mensch macht dann wirklich nur eine Liegestütz. Aber das Schöne ist, dass auch wenn es dir schlecht geht, selbst wenn du krank bist, kannst du diese eine machen, ohne dass sie jetzt irgendwie die Kardiologe aufschreibt und dir sofort eine Herzmuskelentzündung dann irgendwie dazu holst. Aber das ist einfach wirklich so, die Kontinuität ist das Entscheidende.
Spannend. So, jetzt haben wir sehr, sehr viele Fragen. Wir sind eigentlich schon fast über die Zeit. Fragen. Habt ihr Fragen? Gibt es Fragen aus dem Online-Publikum? Noch nicht? Okay, wunderbar.
Also was mir ja so ein bisschen fehlt, aber das ist ja auch nicht mehr das Thema Hormonteller.
Ja.
Also Hormone und die Regelung mit Hormone ist natürlich ein ganz zentrales Thema im Thema Longevity. Und auch was sexuelle, wenn du diese sexuelle Frage hast, ja, erwarte ich natürlich, dass du was über Hormone erzählst, weil Östrogen und Progesteron und auch Testosteron bei Männern sind halt einfach entscheidende Faktoren, die alle unsere Organtätigkeiten auch regulieren. Hat nicht nur was mit Menopause zu tun bei Frauen, sondern eben auch ganz stark mit dem Alterungsprozess.
Also falls nochmal kurz für die Zuschauer, es geht um das Thema Hormone.
Genau, also Hormone, hast du absolut recht, ist ein ganz wichtiger Faktor. Lustigerweise auch, wenn man sich wirklich mal die Studienlage beim Thema, weil Longevity und Anti-Aging ist ja mal häufig miteinander verbunden. Und wenn man sich mal das Thema Hautalterung zum Beispiel anschaut, dann ist es wirklich so, dass das wahrscheinlich die effektivste Hautcreme auch ist, die man sich so vorstellen kann. Aber sie eben halt dann tatsächlich auch den Hormonspiegel dann eben halt gegebenenfalls durcheinander bringt. So, also, aber von daher, du hast absolut recht. Dieses Thema Hormonersatztherapie hat ja einen völlig zu Unrecht wirklich schlechten Ruf. Warum zu Unrecht? Weil dieses Thema, dieses Gefahr von Brustkrebs letztendlich anhand einer Studie gemacht wurde, wo A, die Probanden viel zu alt waren eigentlich so. Also die waren gar nicht mehr in der Menopause, sondern die waren schon deutlich darüber hinaus. Und das Zweite ist, wurde eben halt durch einen auf Pferdeurin basierten, von trächtigen Stuten produzierten Hormonstoff gemacht. Diese Art von Hormone macht man heute gar nicht mehr. Also das heißt also, die moderne Art der Hormonersatztherapie ist eben halt eine völlig andere. Und du sagst es auch ganz richtig, das ganze Thema Testosteron ist etwas, was sowohl für Männer eben halt wirklich wichtig ist. Es ist eben halt auch gerade interessanterweise ist das etwas, was jetzt immer jünger ist. Also es gibt ja so ein paar Themen, die man immer denkt, die mit dem Alter zu tun haben, die heutzutage aber man sieht, dass das jetzt immer mehr auch jüngere Männer betrifft. Aber, und das ist etwas, was einen schon irgendwie immer so ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht, verwundert, will ich jetzt einfach mal neutral sagen, das ist auch wichtig für Frauen. Testosterontherapien gibt es eben halt auch für Frauen, gibt es aber eben halt in Europa nicht. So ist etwas, was in den USA eben halt auch schon ein sehr großer Trend ist und was eben halt sehr, sehr positiv eben halt auch wirklich für das Wohlbefinden von Frauen ist. Insgesamt ist es ja so, dass dieses Thema, wir sagen bei Longevity ja immer Lifespan und Healthspan, das heißt also, was ist die gesunde Lebensphase und was ist die gesamte Lebensphase. Und da sieht man schon, dass die Menopause der entscheidende Einschnitt sozusagen in Sachen im Leben einer Frau ist, weil sich dann ganz häufig danach sozusagen die Lifespan häufig dann eben halt deutlich verringert oder die Gesundheitsphase eben halt häufig da ihren Abbruch dann bekommt. Und das liegt eben halt unter anderem daran, dass wir eben halt mit dem ganzen Thema der Hormontherapie teilweise noch nicht so, mutig ist das falsche Wort, einfach, es gibt da auch wirklich relativ viel Verunsicherung und relativ schlechte Aufklärung.
Ja. Weitere Fragen?
Da war ganz, ganz viel drin. Nils, ich hatte ja schon das Glück, dich öfter auch live zu hören, höre deinen Podcast, lese viel über das Thema Longevity und du sagst es ja auch selbst, dass einer der Faktoren für ein langes, gesundes Leben auch soziale Kontakte sind. Und nach dem, was ich lese, ist es ja erschreckend festzustellen, dass immer mehr junge Leute auch immer weniger Freundschaften haben, immer weniger in Beziehungen sind. Es gibt immer mehr Singles. Und ich stelle mir einfach die Frage, was kann man da tun? Was sind da vielleicht auch einfach wichtige gesellschaftliche Schritte, damit einfach sozusagen die Wichtigkeit von sozialen Kontakten, von familiärem Zusammenhalt auch als Gesundheitsfaktor begriffen wird, als Faktor für Mental Health begriffen wird. Die DRK Gesundheit hat jetzt eine Studie herausgebracht, mentale Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen, auch gerade noch nach der Pandemie. Ich weiß, das kann keiner mehr hören, aber Post-Pandemie-Ergebnis ist erschreckend. Ja? Das heißt, wir laufen wirklich in ein Problem rein von Depressionen und von Einsamkeitserscheinungen. Und ich finde, das muss als Gesundheitsfaktor wirklich wahrgenommen werden. Ich wollte einfach nur fragen, ob ihr mir dabei pflichtet und was ihr vielleicht für Ideen habt, wie man das sozusagen
auch macht. Also die Zahlen sind ja wirklich deutlich erschreckender noch, als man so es immer befürchtet hat. So, es ist so, dass, fand ich ganz interessant, du sagst auch das Thema Single. Also die bei den Amerikanern sind 49% der amerikanischen Männer im Alter von 18 bis 25 haben noch nie eine Frau um ein Date gebeten. So, und die Selbstmordrate ist mittlerweile da so hoch, dass in dieser Alterskohorte mehr Leute eben halt an Selbstmord gestorben sind als vergleichbar im Zweiten Weltkrieg. So, und das ist schon sehr, sehr alarmierend. Das, was ich im Augenblick gerade als wirklich vielleicht auch jetzt hier ein bisschen Berlin-Bubble geprägt, aber insgesamt einen wirklich sehr, sehr spannenden Trend finde, ist eben halt dieses Thema Communities. Das heißt also, du hast ja, glaube ich, selbst warst ja mal aktiv in einem Run-Club und diese Running-Clubs werden ja irgendwie jetzt momentan irgendwie das neue Live-Tinder, sage ich mal so. Und das finde ich ja gut. Also ich will das gar nicht so diskutierlich sagen, sondern ich finde einfach wirklich toll, was da jetzt im Augenblick gerade wirklich für ein unglaublicher Community-Trend wieder entsteht, der ja wirklich dann einfach analog getrieben ist. So eine Bekannte von mir hat heute Morgen irgendwie jetzt neu, glaube ich, das dritte Mal irgendwie so ein Meditational Walk irgendwie von 8 bis 8.30 Uhr irgendwie sowas so. Da bringt sie eben halt verschiedene Leute immer morgens dann irgendwie zum Gehen zusammen. Das heißt, man muss nicht immer auch zwingend laufen. Ich habe gestern Morgen gerade das Thema nochmal besprochen, dass ich jetzt irgendwie auch mal so ein Paddle-Community-Event dann irgendwie auch machen möchte.
Ich bin dabei.
Solche Sachen. Also ich glaube, das Thema Community ist jetzt tatsächlich der Gegentrend, der sich da durch diese Notwendigkeit ergibt. Und ich finde es einen sehr, sehr smarten Gegentrend, weil wir wissen ja auch, dass die Gen Zs insgesamt nicht mehr so dem Alkohol so offen gegenüber sind, was ja auch ein sehr positiver Trend grundsätzlich eben halt ist, aber dadurch natürlich auch ein gewisser sozialer Kitt und eine gewisse, sage ich mal, Reduktion der Hemmschwelle dann eben halt auch runtergeht. Und da muss man wirklich so sagen, ich habe jetzt ein paar Run-Clubs schon mitgemacht, da merkt man eben halt auch, wie schnell sozusagen andere Menschen kennenlernen da irgendwie auch leicht gemacht wird.
Spannend. Danke, dass du die Frage genommen hast, weil das war nämlich genau dieser Bereich, den ich aus Zeitgründen gar nicht mehr ansetzen konnte. Habt ihr noch eine dritte Frage? Dann würden wir da danach dann auch einmal schließen.
Schau mal, ich sehe Antonia gerade, die macht ja nichts anderes als Wellness-Community. Also mit Anti-Berlin, falls ihr es noch nicht kennt.
Also steht mit der Zahnpasta. Also wir hatten jetzt noch gar nicht über Oral, also Zahngesundheit gesprochen und ich fand das jetzt irgendwie ganz spannend, das Produkt, und würde das eigentlich gerne mal kennenlernen.
Das werden wir nachher auf jeden Fall alles machen, aber genau zu diesem Thema orale Gesundheit, deswegen, wir haben das vorhin auch ein bisschen übersprungen, wir werden am 4. September einen sehr spannenden Longevity-Salon haben mit Dr. Anne Karl, ist biologische Zahnärztin, sehr erfolgreich.
Warum stellst du so heraus, dass der spannend wird?
Und ja, ist die Auswahl der Gäste, die
sind
immer spannend.
Ich habe das mit dem zweiten Handy nicht vergessen.
Und und da werden wir auf das Thema sehr, sehr stark eingehen. Kurz gesagt, das Thema orales Mikrobiom, orale Gesundheit hat einen ähnlichen Stellenwert wie die Darmgesundheit, das Darmmikrobiom, weil die ganzen Themen letztendlich sehr eng zusammenhängen. Ja, bist du schlecht zu deinem oralen Mikrobiom, bist du schlecht zu deinem Darmmikrobiom, vice versa. Ja, und genau da versuchen wir als Netsch natürlich auch anzusetzen, dass wir letztendlich eine Zahnpflege, die auf rein natürlichen Inhaltsstoffen basiert, anbieten und damit letztendlich die Gesamtgesundheit über die orale Gesundheit auch beeinflussen können. Die Entzündungswerte im Mund haben sehr starken Einfluss auf die Gesamtgesundheit und danke für das Thema. Gibt es noch eine Frage, eine letzte zum Abschluss? Traut euch, wenn dann jetzt, ihr Lieben. Dann sage ich herzlichen Dank. Eine letzte Frage habe ich noch. Welches Buch würdest du empfehlen, lieber Nils?
Im Zusammenhang mit Longevity oder
Gesundheit?
Ich würde sagen, das Buch, was mich wahrscheinlich in meinem Leben am meisten geprägt habe, habe ich mit 15 gelesen und es hat interessanterweise im Deutschen einen sehr desperate Titel, der englische Titel ist ein bisschen besser, aber es ist das Buch von Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Mhm. Im Englischen heißt es How to Influence People und ich würde sagen, es hat mich nichts in meinem Leben so sehr geprägt wie dieses Buch.
Vielen Dank. Es war mir eine Freude, dich heute hier gehabt zu haben. Bin sehr gespannt, wenn das Thema zusammengeschnitten ist und dann auf YouTube geht. Danke an euch alle, dass ihr hier wart. Wie gesagt. Ich gehe immer nach diesen Longevity-Salons nach Hause. Einerseits natürlich dieses kleine Feiern hier mit euch werden wir gleich nochmal sehr stark genießen. Ich bin sehr, wie soll man sagen, sehr empowered, einfach das Thema Gesundheit noch viel mehr zu feiern und noch mehr dankbar auch dafür zu sein, dass wir diesen Körper hier alle gemeinsam tagtäglich begrüßen dürfen und feiern dürfen. Und deswegen, das ist das Wichtigste, was wir haben. Vielen Dank. Am 4. September geht's weiter mit Dr. Anne Kahl, wie vorhin schon gesagt. Und all das, was wir heute hier gesagt haben, gibt's auf YouTube und dann nochmal als Zusammenfassung auf Instagram. Danke euch. Schönen Abend. Danke.